Obwohl seine Stimme per Subraum über mehrere Lichtjahre geschickt wurde, war die Wut des klingonischen Botschafters Lugok für die Föderationsgesandte Akela Karome nicht zu überhören.
»Das klingonische Imperium wird so einen schamlosen Akt der Aggression nicht unbeantwortet lassen«,
bellte Lugok, und sein Zorn drohte in einen Erstickungsanfall umzuschlagen. Er war empörter, als ihn Karome je erlebt hatte. Doch Botschafter Jetenyen schien von der schieren Stärke seines Zorns völlig unbeeindruckt.
»Botschafter«, sagte der Chelone mit einem leichten Anflug von Geringschätzung, »ist es Ihrer Aufmerksamkeit womöglich entgangen, dass ungefähr 100 Kilometer weiter, genau zur Stunde des Angriffs auf Ihre Leute, ein Sternenflottenaufklärungsteam abgeschlachtet wurde? Oder dass rund 50 Kilometer vom Camp Ihrer Leute auf Gamma Tauri 4 entfernt mehr als 3 Dutzend zivile Kolonisten einem beinahe identischen Massenmord zum Opfer fielen?«
»Das behaupten Sie«, sagte Lugok. »Das könnten die Opfer eines Unfalls sein. Unsere Leute dagegen wurden abgeschlachtet wie Tiere.«
Karome vergaß die Instruktionen, die ihr Jetenyen vor diesem inoffiziellen Gespräch unter der Hand in seinem Büro gegeben hatte, und unterbrach den verbalen Schlagabtausch.
»Hören Sie schon damit auf«, tadelte sie den Klingonen. »Auf diesem Kanal hört niemand mit. Was wollen Sie wirklich?«
»Wir wollen, dass Ihre Leute von diesem Planeten verschwinden.«
Jetenyen machte einen leisen Klacklaut mit seinem Schnabel.
»Davon bin ich überzeugt. Wir wollen Gerechtigkeit für unsere Toten«, fuhr Lugok ungerührt fort. »Herr Botschafter, was würde Ihrer Ansicht nach die Gerechtigkeit unter solchen Umständen wiederherstellen? Nein, warten Sie. Sagen Sie es nicht. Öffentliche Enthauptungen oder vielleicht etwas Altmodisches, so wie eine Steinigung durch die Allgemeinheit?«
Auf Lugoks Gesicht erschien eine Grimasse der Verachtung.
»Sie machen sich über mich lustig«, sagte er. »Sie machen sich über unsere Toten lustig. Haben Sie keine Ehre?
Und haben Sie keinen Verstand?« schoss Karome zurück. »Alle Beweise deuten auf einen einzigen Angreifer bei allen 3 Vorfällen hin.«
»Die Föderation wäre nicht die erste, die eine vorgetäuschte Attacke auf die eigenen Leute unternimmt, nur um den Schlag gegen eine andere Gruppe zu vertuschen.« »Eine Unverschämtheit«,
brach es aus dem jetzt ernsthaft ungehaltenen Jetenyen als Antwort heraus.
»Ihr Schiff im Orbit hat, seit es eingetroffen ist, jeden, der auf dem Planeten mit einer Sternflottenuniform herumläuft, beobachtet. Wie hätten wir so eine Ungeheuerlichkeit begehen können, ohne entdeckt zu werden?«
Der stämmige Klingone schüttelte den Zeigefinger wütend in ihre Richtung.
»Das Nichtvorhandensein von Belegen ist kein Beweis für Unschuld. Wer sonst hätte einen Grund gehabt, unsere Mannschaften anzugreifen? Wenn es nicht Ihre Leute waren, dann waren es eben die Kolonisten.«
»Welche Waffen sollen Sie denn gebraucht haben?« fragte Karome. »Die haben ja kaum genug kleinere Waffen, um ein paar Sicherheitsbeamte auszurüsten.«
Ein bitteres Lächeln erschien auf Lugoks Gesicht, aber schien seine Laune nicht zu verbessern.
»Also werden Sie nichts tun, um Ihre Kolonisten zu bestrafen?«
»Rein technisch gesehen ist das gar nicht unsere Kolonie«, sagte Karome. »Sie weigerten sich, den Protektoratsvertrag anzuerkennen, also haben wir keine Verfügungsgewalt.«
Lugok schnaubte.
»Die Anwesenheit Ihres Sternflottenschiffs nimmt dieser Aussage jede Glaubwürdigkeit.«
Neben ihr machte Jetenyen ein paar trockene Schabegeräusche mit seinem Schnabel. Es war eine Angewohnheit, von der sie mittlerweile wusste, dass sie Verärgerung ausdrückte. Ob er sich nun über sie, Lugok oder beide ärgerte, wusste sie dabei allerdings nicht.
»Botschafter«, meinte Jetenyen, »ich schlage vor, wir beenden diese Scharade hier und jetzt. Wir beide wissen, was unser Aufklärungsteam und die Kolonisten getötet hat.« »Was ich weiß«, gab Lugok zurück, »ist, dass der Schlachtkreuzer Weshoff auf dem Weg ist, um jede weitere Aktion der Sternflotte zu unterbinden oder die seiner lächerlichen zivilen Stellvertreter.«
Jetenyens Stimme nahm jetzt den gleichen aggressiven Ton an, als er antwortete.
»Dann ist es ja nur fair, wenn ich Sie warne, dass die Endeavour in weniger als 20 Stunden bei Gamma Tauri eintreffen wird, um Ihre Leute davon abzuhalten, irgendwelche überstürzten Handlungen zu begehen.«
»Großartig, noch mehr Waffen«, warf Karome ein und brachte damit beide Botschafter zum Schweigen. »Damit ist das Problem ja gelöst.«
Captain Kutal marschierte mit langen Schritten und einem kurzen Geduldsfaden auf die Brücke.
»Genug Entschuldigungen«,
knurrte er seinen ersten Offizier an.
»Ock hatte 6 Stunden für seine Reparaturen. Sind wir jetzt fertig oder nicht?«
Commander Belchok verließ eine taktische Hilfsstation und stellte sich neben den Captain.
»Wir haben es geschafft, die Hilfssensoren wieder, ja oder nein?«
Kutal warf Belchok einen bösen Blick zu.
»Sind wir bereit?«
Belchok unterdrückte das Knurren, das aus seiner Kehle springen wollte. »Wir können navigieren«,
Das heißt also ja,
meinte Kutal und ließ sich in seinen Sessel fallen.
Navigation, kontaktieren Sie die Raumkontrolle. Sagen Sie ihnen, dass wir starten.
Als der Steueroffizier mit den Startsequenzen begann, trat Pelchok noch einen Schritt auf den Käpt'n zu und gab ihm mit gedämpfter Stimme einen Ratschlag.
Unsere Hauptsensoren sind immer noch ausgefallen, Sir. Das ist ein Nachteil, wenn wir eine Schlacht ausfechten müssen.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen fragte Kutal,
»Wie lange, bis Sie funktionstüchtig sind?« »Mindestens 15 Stunden.«
Kutal grollte und wandte sich wieder nach vorn.
»Wir müssen los. Reparieren Sie das unterwegs.«
An der vorderen Konsole drehte sich der Navigator zum Käpt'n um.
»Was ist?«
bellte dieser.
»Der Dockmeister meldet eine Fehlfunktion der Andockklammern«, sagte der junge Pilot. »Sie haben auf Stationsseite keine Energie und die Energieleitungen wollen sich nicht lösen.«
Der Käpt'n ignorierte den anklagenden Blick seines ersten Offiziers und gab schnell ein paar Befehle.
»Sagen Sie denen, Sie sollen die Klammern manuell lösen. Schicken Sie ein paar Teams in Schutzanzügen, um die Energieleitungen zum Dock zu kappen.«
Lieutenant Krom, der zweite Offizier, drehte sich von der Statuskonsole des Schiffes zu ihm um.
»Überdruck in den Leitungen 3, 4, 9 und 11, Käpt'n. Akuter Energieanstieg in den Lebenserhaltungssystemen.«
In diesem Moment begann das Deckenlicht zu flackern und dann zu verblassen. Der sanfte, stetige Summton der Maschinen wurde zu einem leisen Stöhnen und verstummte. Kutals Kiefer malten, als er darauf wartete, dass jemand, irgendjemand zu sprechen begann.
»Im Namen Feklas«, schrie er, »her mit einem Bericht!«
Der erste Offizier stellte sich neben Krom und sah, wie auf der Konsole ein Warnlicht nach dem anderen auftauchte.
»Multiple Fehlfunktionen in den Pumpen, die Rückstoßventile klemmen.«
Beide Türen auf der hinteren Brücke glitten auf.
»Die Türen öffnen sich auf dem ganzen Schiff!« »Das Frachtdeck versiegeln«, befahl Kutal,
damit die beiden unteren Decks nicht komplett ins All gesaugt wurden.
»Die äußeren Luken sind dicht, Sir«, antwortete Belchok. »Nur die inneren öffnen sich.«
Kutal entschied, dass er jetzt genug hatte. Er schlug auf den Knopf auf seiner Sessellehne und öffnete einen Kanal.
»Brücke an Maschinenraum«,
Orks Antwort quakte aus dem Sprecher.
»Hier Maschinenraum.
Was geht da unten vor?«
Der Chefingenieur klang erschrocken und irritiert.
»Energiespitzen, vielleicht ein Computervirus oder...«
Er brach ab. Über den Kommkanal hörte Kutal Ork in wütendem Flüstern mit jemandem sprechen, bevor er den Satz beendete.
»Überdruck im Hauptrecycling-Tank!«
Die Brückenbesatzung tauschte verwirrte Blicke. Kutal schickte einen fragenden Blick in Richtung Belchok.
»Überdruck im was?«
Die Antwort erfolgte mit einem tiefen Rums, das von einem leisen Zischen gefolgt wurde, und einem Gestank, der einem den Magen umdrehte. Im flackernden Licht ergoss sich eine Flut von dunklem Matsch aus dem Waschraum neben dem Brückeneingang. Von Steuerbord pulsierte ein fauliger Sprühregen aus flüssigem Chemieabfall und dünnen Exkrementen. Es kam stetig. Zwillingsgeysire von stinkendem Schleim, der das Deck und die Gänge hinunter jede Abteilung inklusive der Brücke schließlich knöcheltief bedeckte. Überwältigt von dem abartigen Gestank krümmten sich Kreck und Krom nach vorn und fügten dem immer schlimmer werdenden Chaos, das die Brücke der Zinsar besudelte, noch eine eigene Note hinzu. Tonar drehte seinen Kameraden den Rücken zu und übergab sich über seine taktische Konsole. Belchok sah auf den Monitor der Statusstation und dann wieder zum Käpt'n.
»Jede Toilette auf dem ganzen Schiff, Sir«,
er hustet und rang nach Luft.
»Offenbar kommt das vom Abfallsystem des Raumdocks zu uns.«
Obwohl Kutal von einem derartigen Zorn erfüllt war, wie er ihn noch nie erlebt hatte, war seine Stimme tödlich ruhig.
»Erobern Sie das Dock. Finden Sie die Saboteure. Töten Sie sie. Sofort!«
»Sie sagten doch, wir hätten keine Zeit dafür.«
Kutal bedachte ihn mit einem mörderischen Blick.
»Dann werden wir uns die Zeit nehmen.«
Die klingonischen Soldatenstiefel waren immer noch von dem verfault stinkenden Dreck bedeckt, als die Schiffsbesatzung der Zinsar durch den Raumhafen von Borza II rannte, um jeden zu ergreifen, der nicht zu ihnen gehörte. Belchok führte den Angriff an und er koordinierte ihn mit brutaler Effizienz. Seine Männer ließen keine Nische undurchsucht, keinen Schrank ungeöffnet. Nur eine Rumpfbesatzung war an Bord, der Zinsar mit dem Käpt'n zurückgeblieben, und gab so der über 400 Mann starken Besatzung die Gelegenheit, die Einrichtung unter Kontrolle zu bekommen.
»Bitte«,
heulte Boika, der lächerliche Weichling von einem Raumdockverwalter.
»Es ist doch nicht nötig, all diese Leute zu belästigen, oder? Das Kombüsenpersonal hat doch nichts falsch gemacht.«
»Ich hab hier gesessen«, meinte Belchok, »und ich versichere Ihnen, Sie haben eine ganze Menge falsch gemacht.«
Zahlreiche Zivilisten wurden vorbeigezerrt, traten um sich, beteuerten ihre Unschuld und verfluchten die klingonischen Truppen. Es gab für Belchok keine Möglichkeit herauszufinden, wer die Wahrheit sagte und wer nicht, wenigstens nicht, bevor man mit dem Zusammenschlagen begann. Noch unbekannte Details würden ohne Zweifel ans Tageslicht kommen, wenn man erst mit den Zwangsmaßnahmen anfing. Bis dahin würde er seine Männer weiter nach Beweisen suchen und Verdächtige festnehmen lassen. Bis jetzt hatte die Suche beinahe 4 Stunden seiner Zeit in Anspruch genommen. Mehr als 800 Leute lebten und arbeiteten hier auf dem Raumdock, und nur wenige waren freiwillig mitgekommen, als seine Männer sie zur Massenbestrafung in den Frachtraum gebracht hatten. Zunächst war Belchok zufrieden damit gewesen, die Operation aus dem Büro des Verwalters zu koordinieren und Boika als Zeugen diesem fairen Prozess beiwohnen zu lassen. Doch dann überlegte er es sich anders. Erstens war der Mann eine unerträgliche Heulsoße.
»Das ist ungeheuerlich«,
beschwerte er sich vor dem Schreibtisch, der bis vor 4 Stunden noch seiner gewesen war.
»Das gehörte nicht zu unserem Abkommen. Wenn auch nur einer meiner Leute verletzt wird, wird meine Welt die Entscheidung, sie den Raumhafen benutzen zu lassen, noch einmal überdenken.«
Belchok sah von Kroms letztem Bericht auf und sah Boika finster an.
»Sollte das eine Drohung gewesen sein?«
Bevor der schwächliche Borzaner antworten konnte, nahm Belchok den am schwersten aussehenden Gegenstand zwischen all dem Krempel auf dem Schreibtisch und warf ihn nach dem Mann. Der klumpige Brocken glasierter Keramik prallte auf Boikas breite Stirn, schlug ihm die Brille von der Nase und ließ den Mann bewusstlos auf den Boden fallen. Belchok winkte zwei seiner Soldaten herbei und zeigte auf den Verwalter.
»Bringt ihn runter!«
Die Krieger gehorchten wortlos. Als sie den Borzaner aus seinem Büro zogen, kam Lieutenant Tonar herein.
»Wir haben sie, Commander! 3 Saboteure!«
Er entblößte erwartungsvoll seine Zähne.
»Wo?« »Sie waren in einer gesicherten Landebucht und versuchten, sich auf ein beschlagnahmtes Schiff zu schleichen.«
Er ging zu einem der Sicherheitsmonitore des Büros und schaltete es auf einen anderen internen Kanal. Ein Bild der Landebucht erschien und zeigte die 3 Gefangenen und die schwer bewaffneten klingonischen Truppen, die sie gefangen hatten.
»Wir haben ihre Identität festgestellt«, sagte er und ging zum Schreibtisch zurück. »Alle 3 sind gesuchte Verbrecher, die für den Mann gearbeitet haben, dem das Schiff gehört.«
Tonar reichte Belchok einen Ausdruck. Der erste Offizier sah ihn durch.
»Unsere Männer haben Beweise gefunden, dass die Verdächtigen an Bord des beschlagnahmten Schiffs gehaust haben, in schildgeschützten und versteckten kleinen Kabinen unter den Bodendeckplatten.« »Brune«,
las Belchok den Namen des Schiffsbesitzers laut vor. Ein berüchtigter Waffenhändler und interstellarer Gangster, der vor einigen Wochen wegen Besitzes einer gestohlenen klingonischen Raumsonde verhaftet worden war. Genau der Sonde, die zur Kartografierung des Genoteursystems ausgeschickt worden war.
»Interessant«, dachte der erste Offizier laut nach. »Es scheint, als habe Brune oder vielleicht ein kriminelles Syndikat, das hinter ihm steht, Interesse am Genoteursystem.«
Er warf Tonar einen durchdringenden Blick zu.
»Wir haben doch direkte Beweise für Ihre Beteiligung an der Sabotage, oder?«
»Ja, Sir«,
antwortete Tonar.
»Eine Durchsuchung Ihres Schiffs förderte einige Ersatzteile zutage, wie sie benötigt würden, um unsere Sensorphalanx zu beschädigen, inklusive einiger, die offenbar gerade getarnt wurden, und ein paar Stücke, die wie frühe Versuche aussehen und misslungen sind.«
Belchok nickte zufrieden. Harte Beweise und solide Hinweise auf vorsätzliche Handlungen, mehr hätte er nicht verlangen können, besonders nicht in so kurzer Zeit.
»Gute Arbeit«, meinte er.
»Möchten Sie oder der Captain die Verdächtigen noch befragen?«
»Nein«, antwortete er. »Wir haben auch so schon genug Zeit verloren. Machen Sie einen kompletten Bericht fertig und gehen Sie sicher, dass Sie die Hinrichtung aufzeichnen.«
Das entfernte Fauchen von Disruptoren hallte durch die Gänge. »Klingt so, als wären Brunes Jungs gerade zu Staub zerblasen worden«, sagte Delmark, ein unauffälliger Orioner mit dunklem Haar. Er war schlank und sein Hautton hatte ein besonders tiefes Grün. Seine 2 Begleiter gingen mit ihm einen Gang auf dem Hangardeck entlang. Terris, eine Elasianerin mit karamellfarbener Haut und schneeweißem Haar, fragte, »Was, wenn die Klingonen mit ihren Untersuchungen weitermachen?« Ihre großen, mandelförmigen Augen sahen ängstlich aus. »Es braucht kein Genie, um zu bemerken, dass die 3 niemals an das Abwassersystem der Station gekommen wären.« »Die Klingonen werden nicht einmal daran denken«, meinte Laffy Cham, ein blonder Zibilianer mit Tätowierungen in leuchtendem Indigo und Zinnoberrot im Gesicht.
Sie haben jetzt jemanden, dem Sie die Schuld geben können und zudem auch noch einen Zeitplan einzuhalten. Solange wir nicht weitermachen, sollten wir in Sicherheit sein.«
Delmark nickte. »Richtig, wir sollten aufhören.« Er warf einen Blick durch das Aussichtsfenster auf den klingonischen Schlachtkreuzer Zinsar und fügte hinzu, »Wie lange, glaubt ihr, werden Sie brauchen, um die unteren Decks sauber zu machen?«
»Wochen«,
meinte Lefitschem und grinste leicht. Alle drei Komplizen kicherten. Sie unterdrückten ihre Heiterkeit jedoch, als eine Gruppe Klingonen auf dem Weg zurück zu ihrem Schiff an ihnen vorbeikam. »Sieht so aus, als wären sie schon auf dem Sprung«, bemerkte Taris. Sie sah auf ihr Chronometer. »Nur 11 Stunden Verzögerung. Gens wird nicht glücklich darüber sein.«
»Wir haben getan, was wir konnten«, antwortete Delmark. »Außerdem denke ich, er wird uns vergeben, wenn er hört, dass einer seiner größten Rivalen zu Boden gegangen ist und darüber hinaus noch die Schuld für unser Werk bekommen hat.«
Sehr zu Captain Kutals Erleichterung konnte die Zinsar den Anlegeplatz ohne weiteren Zwischenfall verlassen und navigierte geschickt durch den Handelsverkehr aus dem Bortsar-System hinaus. Weniger als eine Stunde, nachdem Belchok das Todesurteil an den Saboteuren vollstreckt hatte, sauste das klingonische Kriegsschiff mit Maximum Warp durch den Raum in Richtung Jinoteur. Ein ekliger Gestank durchdrang jedes Abteil und jede Kabine. Auf dem ganzen Schiff achteten die Offiziere aufmerksamer als sonst auf jedes Zeichen der Insubordination. Jeder Fehler des Personals, egal wie klein er war, war eine ausreichende Begründung, eine Bestrafung vorzunehmen. Auf jedem Deck waren Teams von grummelnden Männern auf allen Vieren unterwegs, jeden Männelkamm gleichzeitig schrubbend, aufwischend, abkratzend und sprühend. Doch der Versuch, das Schiff von dem widerwärtigen Gestank zu reinigen, schien vergeblich zu bleiben. Wenigstens hatten die Offiziere die Möglichkeit, in den medizinischen Vorräten nach Abhilfe zu suchen. Jede der Senioroffiziere trug einen dicken Streifen weißer Salbe unter der Nase. Die scharfe medizinische Creme wurde in der Regel benötigt, um den Schiffschirurgen vor dem durchdringenden Verwesungsgeruch zu schützen, wenn er Autopsien durchführte. Jetzt, da das Innere der Zinsar wie etwas roch, das aus dem Hintern eines Targ gekrochen und dann gestorben war, war diese Salbe die beliebteste Substanz auf dem Schiff. So erfolgreich die Creme auch beim Blockieren des durchdringenden Gestanks auf dem Schiff war, es eliminierte auch appetitlichere Gerüche. Als Kutal und einige seiner Mitglieder seine Stab sich in der Messe niederließen, erwartete er deshalb, dass seine Abendmahlzeit einiges an normalem Geschmack zu wünschen übrig ließ. Dann öffneten sich die Essensfächer, die Offiziere sahen ihre Mahlzeiten, und Kutal und seine Männer heulten unisono vor Wut auf. Auf den Platten waren verdorbene Pipiusklauen gehäuft, verrottende Breget-Lungen und mit Schimmel bedecktes Targherz. An den Tellern mit Rockhack-Blutpastete taten sich Käfer gütlich, Spieße mit Zilmkach waren zu Schlacke zerlaufen, das Gach war mausetot. Kutals Männer schleuderten ihre Tabletts mit dem ungenießbaren Essen gegen die Wände, die krachenden Teller waren allerdings nicht laut genug, die wütenden Flüche zu übertönen, die durch das Schiff hallten. Kutal hob eine Handvoll veränderter Schlangenwürmer auf, sah auf die ruinierte Köstlichkeit und schüttelte den Kopf über diese endgültige Beleidigung.
»Wer ist derart niederträchtig?«